Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich möchte mich entschuldigen, dass ich etwas spät gedrückt habe. Ich wollte dem Vertreter der SVP sein Votum nicht wegnehmen, aber offenbar verzichtet er darauf und stützt sich weiterhin auf seine Aussagen in den Medien. Ich spreche in meinem eigenen Namen und war als Mitglied der Staatswirtschaftlichen Kommission mit der Erstellung dieses Berichts eng befasst. Ich kann darum nur frei zugängliche Informationen verwenden, solche aus dem Bericht selbst oder dem Handelsregister oder den Medien. Herrn Kollege Meinrad Gschwend kann ich aber versichern, dass die Untersuchungen, die vorgenommen wurden, wesentlich, wirklich wesentlich umfangreicher waren als dieser kurze Bericht. Der ist nur eine ganz knappe Zusammenfassung. Ich möchte vorab betonen, dass aus meiner Sicht der Vertreter des Volkswirtschaftsdepartements, respektive der Departementsvorsteher des Volkswirtschaftsdepartements, sehr entschlossen und rasch reagiert hat. Er hat, sobald erste Verdachtsmomente ihm bekannt waren, die entsprechenden Schritte rasch eingeleitet. Und ich würde mir wünschen, dass auch andere Regierungsmitglieder, welche in ihren Departementen Ungereimtheiten feststellen, analog konsequent intervenieren. Eine zweite Antwort an Meinrad Gschwend. Im Bericht wird ja klar aufgezeigt, dass diese Sale-and-Lease-Praxis nicht korrekt war, weil sie führt zu Überabschreibungen und zu einer Marktverzerrung. Die Begründung, die ist auch im Bericht nachzulesen, für diese überhöhten Subventionen, die ist schon etwas abenteuerlich. Es ist so eine Begründung à la Robin Hood. Also ich kann jemandem, zum Beispiel unserem Finanzminister, aus dem privaten Portemonnaie oder aus der Kantonskasse etwas stehlen und dann das halt einfach für einen guten Zweck, zum Beispiel für den öffentlichen Verkehr, einsetzen. Und das geht natürlich nicht. Es bleibt ein Diebstahl. Und es ist deshalb absolut richtig, dass diese Gelder wieder zurückfließen, und das wird jetzt ja auch erfolgen. Ein weiterer problematischer Punkt, der noch nicht erwähnt wurde, ist aus meiner Sicht das Vorgehen der Revisionsstelle. Auf die Revisionsstellen und deren gute Arbeit muss man sich in unserer Wirtschaftsordnung verlassen können. Sie haben eine sehr hohe Vertrauensstellung, fast vergleichbar mit der Polizei und mit den Gerichten. Es darf deshalb einerseits nicht mehr sein, dass bei Beteiligungen, vor allem bei größeren Beteiligungen des Kantons, lediglich eine eingeschränkte Revision erfolgt. Dabei bestätigt die Revisionsstelle im Wesentlichen ja nur, erstens, dass sie für nichts verantwortlich ist, und zweitens, in einer kurzen Textpassage, dass sie keine Feststellung gemacht habe, welche Gesetzen oder Statuten nicht entsprechen würden. Ich bezweifle in diesem konkreten Fall sehr, dass die Revisionsstelle hier von nichts gewusst hat. Wie im Bericht auch festgehalten ist und im Handelsregister zu entnehmen ist, hat die Revisionsstelle nicht nur die Bus Ostschweiz AG revidiert, sondern auch sämtliche Tochterfirmen dieses Konstrukts. Die Revisionsstelle hat also nach meiner Ansicht auch Kenntnis gehabt von dieser Sale-and-Leaseback-Problematik oder Praxis, und sie hat auch die Geldflüsse zwischen diesen Gesellschaften gekannt. Nach Ansicht, und das steht auch im Bericht, nach Ansicht aller befragten Amtsstellen hatte die Revisionsstelle Kenntnis von dieser nicht korrekten Praxis. Ich kann deshalb nicht verstehen, dass die Revisionsstelle lediglich abgewählt wurde, sondern dass man nicht auch die Revisionsstelle entsprechend belangt. Offenbar fehlte der Regierung der Mut, eine entsprechende Anzeige bei der Revisionsaufsicht vorzunehmen. Das ist für mich schwer verständlich. Der zweite Punkt, der auch problematisch ist, der ist auf Seite 5 oben beschrieben, ist, dass offenbar die Mitglieder des Verwaltungsrats über die Sale and Lease-Geschäfte informiert waren. Das ist eine Aussage im Bericht, die aufhorchen lässt, denn zum Verwaltungsrat haben ja, wie erwähnt, auch Mitglieder der Regierung oder der Generalsekretär des Finanzdepartements gehört, während der Zeit dieser nicht korrekten Praxis. Man könnte dabei vermuten, dass wenn diese Kantonsvertreter über die Subventionspraxis über die Sale and Lease Praxis, die zu überhöhten Subventionen geführt hat, eigentlich in einem Dilemma waren. Sie mussten einerseits loyal sein gegenüber der Gesellschaft und durften möglicherweise dem Kanton nicht mitteilen, dass diese Gesellschaft überhöhte Subventionen bezogen hat. Das ist natürlich heikel und zeigt exemplarisch auf, dass die Einsitznahme von Regierungsvertretern oder Chefbeamten in diesen Verwaltungsräten der Beteiligungen ein Problem sein kann. Stichwort dazu ist der doppelte Pflichtennexus, also dass man eigentlich Diener zweier Herren ist. Die Regierung ist aus meiner Sicht gut beraten, wenn sie diesem Aspekt in Zukunft eine hohe Aufmerksamkeit widmet. Dass für jede Beteiligung des Kantons eine Eigentümerstrategie erstellt werden muss, das habe ich gestern bereits erwähnt. Diese Pflicht stützt sich auf das Gesetz, auf das Staatsverwaltungsgesetz, Artikel 94g. Es ist auch klar, dass diese Vertreter des Kantons in diesen Gremien Mandatsverträge haben müssen und dass die Berichterstattung klar geregelt werden muss. Das ist übrigens auch kein Problem, weil man kann in Absprache mit der betroffenen Gesellschaft die Geheimhaltungspflicht regeln. In Sachen Corporate Governance könnte sich der Kanton also noch wesentlich steigern, auch wenn man anerkennen muss, dass in den letzten Jahren dabei deutliche Fortschritte erzielt wurden. Dass mit der Rückzahlung dieser Gelder nun die zu viel bezogenen Subventionen zurückgeführt werden und dass damit die finanzielle Seite dieses Skandals erledigt werden kann, ist erfreulich. Und die strafrechtlichen Untersuchungen muss man halt abwarten und es wird sich zeigen, ob dann noch zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Generell, und damit komme ich zum Schluss, müsste sich die Regierung und auch unser Rat überlegen, welche staatlichen Beteiligungen denn überhaupt noch notwendig sind und ob nicht private und Leistungsvereinbarungen mit Privaten besser geeignet wären, um die notwendigen Leistungen zu erfüllen. In diesem Sinn brauchen wir nicht nur bei der OLMA, wie beschlossen, eine Exit-Strategie, sondern wir müssen uns bei allen Beteiligungen überlegen, ob sie noch sinnvoll und notwendig sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.